Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, ich freue mich, euch heute hier zu sehen. Ich freue mich auch über die Zuschauer im Livestream. Wir wollen ein Thema miteinander betrachten, eine Frage, die mich in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, immer wieder beschäftigt hat. Sind wir eine abgefallene Kirche? Haben wir babylonischen Wein in der Adventgemeinde? Bevor ich darauf eingehe, lasst mich noch für einen Moment anschließen an die Kindergeschichte, die mich selbst jedes Mal wieder bewegt. Was Gott im Leben eines Menschen wirken kann, ein Sklavenhändler, der die Hymne der Sklavenbefreiung schreibt. Was ich nicht erwähnt hatte, war, 3 Tage vor seinem Tod im Jahre 1807 kommt das Gesetz zur Sklavenbefreiung durch. 60 Jahre hat er dafür gekämpft und nicht aufgegeben, obwohl es so viele Rückschläge gab. Und sein Mitstreiter William Wilberforce hat im Anschluss noch 26 Jahre weiter gekämpft bis 1833, bis dann in dessen Todesjahr, auch kurz vor seinem Tod, das Gesetz zur allgemeinen Abschaffung durchkam. Das erste war eine Vorstufe, das zweite war allgemeine Abschaffung. Und andere wieder haben dann in den USA weiter gekämpft, denn die waren ja inzwischen unabhängig. Und es kam zum Sezessionskrieg, unter anderem über diese Frage der Sklaverei. Und 1865 war es dann auch dort offiziell besiegelt. Inoffiziell ging es tatsächlich noch weiter, diskriminierende Gesetze bis 1928 in Alabama. Und gewisse Probleme, die auch hinterher noch währten. Wenn wir uns anschauen, wie intensiv damals diese Institution der Sklaverei verankert war in der Gesellschaft, dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft, ist für uns heute unvorstellbar, welche Grausamkeit Menschen anderen Menschen antun können. Und wie Einzelne kämpfen mussten über Jahrzehnte hinweg, um das zu ändern. Wenn wir über dieses Thema heute miteinander sprechen, dann mag uns das an manchen Stellen vielleicht an etwas Ähnliches erinnern. Wir kämpfen ein Leben lang gegen die Sklaverei der Sünde. Und was wir gesungen haben, Amazing Grace, ist etwas, das jeder von uns auch sagen muss. Erstaunliche Gnade, einst war ich verloren, doch nun bin ich erlöst. Jemand wie John Newton schaut zurück auf sein Leben und muss sagen, wie extrem gottlos bin ich gewesen. Das mag nicht bei jedem von uns so sein. Ich hoffe zumindest, dass nicht jeder von uns oder die wenigsten ein solches Leben hinter sich haben. Aber für jeden gilt dieser Ausspruch. Es ist erstaunlich, dass wir erlöst sind, dass wir frei sind von dieser Sklaverei der Sünde. Und wenn wir uns heute dieses Thema anschauen, sind wir eine abgefallene Kirche, dann geht es letztlich um diese Frage. Denn der Vorwurf, der mir immer wieder begegnet ist, seit Beginn meines Dienstes vor nun etwas mehr als 15 Jahren, ist, wir sind nicht gut genug. Habt ihr es auch schon gehört? Adventisten sind nicht gut genug. Die Adventgemeinde ist nicht gut genug. Und der nächste Schritt, von dem man dann ganz schnell hört, ist, die Adventgemeinde ist doch eigentlich Babylon. Und dann gibt es verschiedene Punkte, die aufgezählt werden. Und ich möchte heute mit euch durch einige Erfahrungen durchgehen, die ich im Rahmen meines Dienstes schon miterlebt habe, miterleben durfte, die mich zum Teil geprägt haben, möchte ich damit hineinnehmen in die Gedankengänge von denen, die uns verlassen haben. Sind wir eine abgefallene Kirche? Ich baue ein wenig auf eine Predigt, die es war vor 3 Jahren gehalten habe. Nur ein kleiner Rückgriff. Wir sprachen damals über Thema, Titel war Babylon, die Große. Offenbarung 14, Vers 8 haben wir uns angesehen, die zweite Engelsbotschaft. Wir kamen zu Offenbarung 18, was Ralf gerade gelesen hat, und haben darüber gesprochen, was es denn bedeutet, aus Babylon auszugehen, um wen es sich denn hier handelt und wer da rausgerufen wird. Das machen wir jetzt nicht noch alles miteinander. Ich setze das in gewisser Weise zumindest voraus. Ich möchte zusammenfassend nur Folgendes noch einmal in Erinnerung rufen. Babylon wird als die große Hure bezeichnet. Hurerei ist in der Bibel, ein Rückgriff auf das Alte Testament, ist in der Bibel ein Symbol für das abgefallene Volk Gottes. Ich habe euch auf den Folien gewisse Referenztexte gegeben. Es gibt natürlich noch weitere darüber hinaus. Ein Volk, das sich der Sünde verschrieben hat. Jesaja 1,21 ist ein schöner Text, der das deutlich macht. Ein Volk, das es besser wissen müsste, aber bewusst in der Sünde verharrt, hat die Hurerei, die Abgötterei liebgewonnen. Der Wein der Hurerei bedeutet, berauscht zu sein von Abgötterei, von Götzendienst, von unbiblischen Irrlehren. Und die Sünde, von der hier in Offenbarung 18, 1 bis 4 die Rede ist, da brauche ich jetzt auch nicht lang und nicht weit in die Tiefe gehen, das dürfte gut bekannt sein. Bei Sünde geht es um Gesetzlosigkeit. Es gibt verschiedene Definitionen, aber die kürzeste, knappeste, die es schön prägnant auf den Punkt bringt, 1. Johannes 3, Vers 4. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also da, wo ich Gottes Wahrheit, sein Wort, seine Gebote aus den Augen verliere. Ein Beispiel, dem Jesus darüber spricht, ist Matthäus 24, 12. Da mahnt er, dass das im Verlauf der Zeit in der Christenheit Eingang halten wird und dass die Probleme, die im Christentum immer akuter werden, zurückzuführen sind auf die überhandnehmende Gesetzlosigkeit. Und da geht es nicht um die Staatsgesetze. Der ganze Kontext spricht von den Nachfolgern Jesu Christi. Staatsgesetze wurden immer schon von Verbrechern missachtet. Das große Problem ist, dass Christen das christliche Gesetz missachten werden. Das Gesetz Gottes. Und wir sehen in der Offenbarung, dass sich das dramatisch zuspitzen wird und dass die Christenheit in einem allgemeinen Abfall befangen sein wird und dass das Ganze diesen Namen bekommt, Babylon. Und wir hören dann in Offenbarung 17 sogar davon, dass Babylon nicht allein ist. Da gibt es Töchter, die ebenfalls babylonisch sind, die auch in dieser Hurerei befangen sind. Und in meiner Predigt damals sprach ich davon und ich habe euch da einige Texte aus der Bibel und auch von Ellen White zugegeben, dass es hier nicht alleine um den Wein des Katholizismus, sondern auch des abgefallenen Protestantismus geht. Da haben wir es mit vielen verschiedenen Kirchen zu tun, die sich bewusst gegen biblische Wahrheit, namentlich die Sabbatlehre, sträuben oder die Lehre der Sterblichkeit der Seele. Soweit nur als eine kurze Erinnerung. Demgegenüber finden wir in der Offenbarung das Volk Gottes der Endzeit beschrieben als die Übrigen, also der Rest des früheren Volkes Gottes, die noch übrig sind, die noch durchhalten in dieser letzten schwierigen Zeit. Und Offenbarung 12, 17 und 14, 12 werden sie charakterisiert als die, die die Gebote halten, die den Glauben Jesu haben, 14, 12, beziehungsweise den Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu, Offenbarung 12, 17 und 19, Vers 10. Da geht es um ein Volk, Übrige, die treu ausharren und die von Gott in einer ganz besonderen Weise geführt werden durch den Geist der Weissagung und die sich auszeichnen durch das Halten aller Gebote. Nicht nur 8, nicht nur 9, alle 10 Gebote. Halten wir fest, nur als Einstieg, nur als Erinnerung, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Babylon, bei Babylon geht es um Gesetzlosigkeit. Während es bei den Übrigen, dem Volk Gottes der Endzeit, um jene geht, die das Gesetz hochhalten, die in die Bresche springen, die versuchen den anderen, auch den anderen Christen deutlich zu machen, dass die Art, wie sie ihren christlichen Glauben nicht dem vollen Wortlaut Gottes, dem vollen der Wahrheit Gottes beziehungsweise dem Gesetz entspricht, also die Gesetzestreuen. Das sind die beiden Kontrahenten, mit denen wir es in der Endzeit, wie sie uns in der Offenbarung berichtet wird, zu tun haben. Ich möchte gleich eintauchen in eine Aussage Ellen White. Wir werden uns noch in einigen von ihr bewegen. In einer Aussage, Zeugnisse Band 9, Seite 19, sagt sie, in einem ganz bestimmten Sinn sind siebenden Tagsadventisten der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem die Aufmerksamkeit rauben lassen. So wichtig ist das. Und es gibt viele solcher ähnlicher Aussagen von ihr. Immer und immer wieder spricht sie darüber. Wir sind hier im Band 9 der Zeugnisse. Da sind wir schon wenige Jahre vor ihrem Tod. Aber das geht los in dem ersten Band und zieht sich komplett durch ihr prophetisches Wirken. Wir werden nicht miteinander die drei Engelsbotschaften betrachten. Ich setze sie voraus. Wir finden dort ganz stark die Anbetung des Schöpfers, erste Engelsbotschaft. Wie tun wir das? Indem wir den Schöpfungsgedenktag halten, den Sabbat, mit dem wir uns zu diesem Schöpfer und seinem Werk bekennen, Woche für Woche. Die zweite Engelsbotschaft spricht von Babylon und dass Babylon gefallen ist. Und die dritte spricht von den Konsequenzen, wenn man sich für Babylon entscheidet und nicht für das Volk der Übrigen, das den Schöpfer anbetet. Und diese Botschaft ist so wichtig, dass sie alles andere, was man verkündigen könnte, übertrifft. Und es gibt so vieles, über das man reden kann. Ich möchte euch kurz mit in eine Geschichte nehmen, die ich erlebte in meinem ersten oder zweiten Jahr als Prediger, etwa 15 Jahre her. Ich war gerade in Deutschland frisch tätig, in der Mittelrheinischen Vereinigung, also in der Heimat, aus der ich auch komme. Und dort hatte ich es zu tun mit einem älteren Ehepaar, das schon Jahrzehnte der Gemeinde angehörte. Sie waren weit jenseits der 70. Der Mann war schon im Altenheim. Die Frau hat ihn häufig besucht, mit mir gemeinsam. Ich war regelmäßig zum Heimabendmahl bei ihm und zu verschiedenen anderen Anliegen, habe mich gekümmert, so gut es ging. Und eines Tages offerieren mir beide, berichten sie mir, sie haben eine Zeitschrift in die Hände gekriegt, den Titel erwähne ich an der Stelle nicht. Manche werden die Zeitschrift auch schon erhalten haben und werden sie wiedererkennen. Eine Zeitschrift, in der alles ausgepackt wird, was es so an schmutziger Wäsche in der Adventgemeinde der Deutschsprachigen gibt. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich habe in diesem Heft, das manchmal bis zu 100 Seiten dick war, alles Mögliche lesen können über Interne, die mich gar nichts angehen. Sogar aus der Gemeinde Bogenhofen wurde ich in diesem Heft informiert. Unfassbar. Dieses Heft erschien eine gewisse Zeit lang mindestens einmal im Jahr. Ich bekam das auch, ich war Prediger und der die herausgab, hat sich immer herausgesucht, wer Prediger ist. Gleich in meinem ersten Jahr als Jungprediger hatte er meine Adresse und ich bekam diese Zeitschrift. Ob ich sie wollte oder nicht, regelmäßig in meinen Briefkasten. Sogar meine Privatadresse hat er herausgefunden. Und jetzt habe ich mit diesen beiden Geschwistern zu tun. Ich weiß nicht woher, die haben die auch bekommen. Und jetzt haben wir dort ein Treffen, wir haben uns wirklich gut verstanden. Dann haben sie mir aber ganz ehrlich gesagt, wir können nicht länger Glied der Adventgemeinde sein. Die Gemeinde ist Babylon geworden. Schau dir doch an, was alles passiert in unserer Gemeinde. Wir haben dann intensiv über diese Themen gesprochen. Ich habe auch mein Verständnis ausgedrückt. Da sind Dinge in der Gemeinde, die gefallen mir auch nicht. An denen arbeite ich ja auch. Dazu bin ich auch beauftragt als Prediger mit meinen Kollegen und wir als Gemeindeglieder alle, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir einander auch ermahnen, wo etwas nicht gut läuft. Und ich habe ihnen gesagt, ja, da sind Dinge, das ist richtig, dass das nicht in Ordnung ist. Aber warum sollte die Gemeinde deshalb Babylon sein? Wir haben lange über dieses Thema gesprochen und ich habe ihnen versprochen, das nächste Mal komme ich. Und dann komme ich nicht alleine, nur mit der Bibel in der Hand, dann werde ich kommen mit einigen Auszügen aus den Schriften Ellen White. Und wir werden uns heute auch einige anschauen. Wir werden uns intensiver in ihrem Schrifttum heute bewegen. Und ich habe ihnen das vorgelegt, Aussagen, die ihr später noch mit mir gemeinsam lesen werdet. Denn sie hatten mir vorher versprochen, wenn Ellen White wirklich sagt, dass die Adventgemeinde nicht Babylon ist und auch nicht werden wird, dann werden wir das nochmal überdenken. Jetzt habe ich ihnen das vorgelegt. Ihre Antwort war, das ist nicht richtig übersetzt. Ihr kennt sowas vielleicht auch bei anderen Themen, wenn man dann Ellen White zitiert, kommt dieses Argument sehr häufig. Das war jetzt nicht neu für mich, ich habe ihm gesagt, ist kein Problem. Ich bringe euch Fotos der Originale mit. Da erkennt ihr ihre Handschrift, da habe ich welche, die nicht maschinengeschrieben sind, sondern handschriftlich, sogar mit Unterschrift, ihrer eigenen Unterschrift am Rand. Ich bringe euch das mit und dann könnt ihr es selber lesen. Nein, wir können kein Englisch. Gut. Muss man nicht erwarten, ich kann es gut. Ich werde euch das wörtlich übersetzen. Jedes Wort, vielleicht erkennt ihr den Wortlaut, die Art, wie sie schreibt, der Geist, den man da atmet. Ich habe das mitgebracht das nächste Mal. Ich habe ihnen das vorgelegt. Man konnte erkennen, dass das alte Dokumente sind. Und ich habe ihnen das Wort für Wort übersetzt. Und dann kam eine Antwort, die sicherlich einige von euch auch schon gehört haben in verschiedenen Themendiskussionen. Das muss gefälscht sein. Ellen White hätte so etwas niemals geschrieben. Jetzt schreibt sie über dieses Thema Adventgemeinde und Babylon an so vielen verschiedenen Stellen, über so viele verschiedene Jahre hinweg, dass es äußerst schwer wäre, das zu fälschen. Ich konnte nichts tun. Sie haben einen Brief geschrieben, etwa 80 Jahre alt, gehörten der Gemeinde vielleicht 40 Jahre an, Verschiedenes an Stürmen und Krisen durchgestanden. Und jetzt umgehauen, schreiben einen Brief an die Vereinigung, lassen ihren Frust raus und erklären ihren Austritt aus Protest. Die Vereinigung, aus der sie ausgetreten sind, hatte gar nicht viel zu tun mit dem, was in dem Heft, das sie hatten, geschrieben stand. Aber das wäre ihre Art, ihren Protest zu bekunden. Ich schätze, dass viele von euch auch solche ehemaligen Geschwister kennen, vielleicht eine Familie haben, sich vielleicht auch lange darum bemüht haben und vielleicht erfolglos geblieben sind. Ich habe mich noch lange um die beiden bemüht, ich war erfolglos. Ich habe zurückgeschaut letztens, weil ich aus verschiedenen Gründen wieder auf dieses Thema Adventgemeinde und Babylon gestoßen wurde. Ich habe mal Revue passieren lassen, nur in meinem überschaubaren Predigtdienst von jetzt 15 Jahren, wie viele Menschen ich begleitet, zum Teil zur Taufe geführt habe, die nicht mehr Glieder sind oder in eine adventistische Sekte hineingerutscht sind und nicht mehr viel mit unserer Gemeinde zu tun haben. Das ist traurig. besonders dann traurig, wenn man die Menschen selbst begleitet hat über eine längere Zeit und sie wirklich im Glauben gefestigt hat. Wenn man sagen kann, ich habe alles getan, was ich konnte, und es gelang trotzdem nicht, sie so zu festigen, dass sie geblieben wären. Sind wir Babylon? Ich möchte euch einen Auszug aus einer Nachricht geben, aus einem Chat mit einem ehemaligen Glied unserer Gemeinde, das kürzlich ausgetreten und nun Antitrinitarier ist. Der Antitrinitarismus ist etwas, das mich und meine Kollegen über die letzten Jahre so intensiv beschäftigt, wie sicherlich keine andere Lehre, und auch zu so viel Kummer führt, weil es hier nicht nur um Gemeindeglieder geht, es geht auch um Kollegen, die wir da verlieren. Ich hatte ein freundliches Telefonat mit dieser Person und ich dachte, vielleicht besteht noch Hoffnung, nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren. Habe auch eingeladen, wenn es soweit ist, sich wieder zu melden, vielleicht in die Gemeinde zu kommen oder wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Ich kenne mich in dem Gebiet ja auch in gewissem Maße aus. Wir können gerne drüber reden. Ich bin gerne bereit, auch über alle Texte zu streiten. Ist in Ordnung, aber sachlich. Und dann erreicht mich kurze Zeit nach dem eigentlich sehr freundlichen Telefonat folgende Nachricht. Ich halte es natürlich anonym. Ich werde keine Hinweise geben auf den Ort, auf die Zeit, auf die Person. Aber ich gebe euch, was ich zu lesen bekam. Von dem ehemaligen Gemeindeglied kam Johannes 3, Verse 1 bis 21. Jesus redet hier mit Nikodemus. Nikodemus sucht ihn bei Nacht auf, um von diesem großen Rabbi etwas zu erfahren. Und Jesus konfrontiert ihn gleich mit seiner eigenen Unzulänglichkeit und lässt ihn wissen, du bist ein Lehrer Israels und verstehst noch nicht einmal, was Bekehrung bedeutet. So viel nur zusammenfassend, hier war das wörtlich zitiert. Ich habe das stehen gelassen und dann kam als nächstes Matthäus 23, 8 bis 36, die härteste Rede, die wir von Jesus überliefert haben. Eine sehr, sehr lange Scheltrede, so wird sie gern überschrieben in der alten Lutherbibel. Und diese Verse 8 bis 36 reden darüber, wie Pharisäer und Schriftgelehrte als Heuchler das Volk absichtlich in die Irre führen und ihnen damit den Himmel versperren. Jetzt waren zwei so lange Texte, die viele Anklagen in sich bergen. Da habe ich gedacht, ich muss dann doch mal nachfragen. Ich habe einfach kurz gefragt, was möchtest du damit sagen? Und dann kam die Antwort folgendermaßen. Du bist weder ein Adventist noch ein Christ, sondern ein römisch-katholischer Götzenanbeter. Und die Adventisten sind zu einer Synagoge des Satans geworden, weil sie nicht mehr Jesus als ihren Kopf haben, sondern Menschen. Und diese sie bewusst in der Lüge, in Friede und Sicherheit wiegen. Wir haben sicherlich Fehler in unserer Gemeinde, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass meine Kollegen, dass auch ich nicht bewusst auf dem direkten Weg in den Untergang führen. Ich frage dann einfach kurz nach. Eigentlich haben wir uns immer gut verstanden. Und du meinst, das ist christliches Verhalten? Weder ich noch meine Kollegen haben dir etwas getan. Wir leben gewissenhaft unseren Glauben, der bis vor kurzem auch deiner war. Und plötzlich sind wir alle Diener Satans, nur weil du deine Ansichten geändert hast? Die Antwort, du lästerst Gott und nennst gut böse und das Böse gut. Wie lange willst du warten, bis die Gemeinde gereinigt wird? Es wird von Woche zu Woche schlimmer. Ja, das ist ein christliches Verhalten, in dem ich warne und sage, dass man aus der Sünde herausgehen soll und nicht in Sünde bleibt. Es ist auch kein Verunglimpfen, es ist einfach nur die Wahrheit, die du nicht ertragen kannst, da du die Lüge mehr liebst wie die Wahrheit. Deshalb kannst du die Worte Gottes nicht verstehen, da du nicht aus Gott bist. Die Adventgemeinde ist zu einer Synagoge des Satans geworden. Du leugnest die Fakten und verwirfst mit deiner Haltung den Sohn und den Vater. Ihr merkt, hier ging es vor allem um die Sache der Dreieinigkeit, aber es kamen auch noch andere Themen auf. Und begehst andauernd die Sünde gegen den Heiligen Geist. Dir ist hoffentlich bewusst, dass du ein falscher Prophet bist. Und der falsche Prophet wird mit dem Tier, mit welchem du eng zusammenarbeitest, das Tier hier ist das Papsttum. Mir ist nicht bekannt, dass ich mit dem Papsttum zusammenarbeite. In meinem Unterricht, in meinen Predigten würde ich eher sagen, dass ich denunzierend unterwegs bin, auf gewisse Gefahren und Probleme hinweise. Aber hiernach arbeite ich eng mit dem Tier zusammen. Schon 1000 Jahre bevor der Drache in den Feuersee geworfen wird, werde ich dort brennen. Die Adventgemeinde macht immer wieder den Fehler, dass sie die Menschen, die vom Geist der Wahrheit die Augen geöffnet bekommen haben, ausschließen. Und dadurch dieselbe Sünde begehen, welche die Pharisäer mit dem Blindgeborenen der Steinigung von Stephanus getan haben. Dein Erwachen wird schrecklich sein. Ich habe da nicht mehr darauf geantwortet. Wir sind jetzt mal so auseinandergegangen und vielleicht begegnen wir uns irgendwo mal wieder und dann können wir darüber oder auch nicht darüber reden. Ich hege da keinen Groll. Mir tut es sehr, sehr leid, was ich hier lese. Weil es mir zeigt, wie extrem tief jemand reingerutscht ist in diese Kritik gegen unsere Gemeinschaft, gegen das, was uns ausmacht und auch gegen die, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Aber ich will die Frage ernst nehmen, die ich eingangs gestellt habe. Sind wir denn Babylon? Ich hatte viele, viele seelsorgerliche Gespräche mit antitrinitarischen, inzwischen zum Teil ehemaligen Gemeindegliedern, Gespräche mit ausgetretenen Predigern, Gespräche auch über andere Themen, aber wie gesagt, in den vergangenen Jahren vor allem die Sache des Antitrinitarismus. Und was dort als Ergebnis, als typische Anklage immer wieder aufkam, das möchte ich euch hier gerne an der Stelle auch nennen. Die Adventgemeinde ist abgefallen wegen der Dreieinigkeitslehre. Es gibt dann noch andere Dinge, aber das ist der Stein des Anstoßes. Wir lehren katholische Irrlehre, um uns der ökumenischen Bewegung anzubiedern. Das ist die Motivation. Wir wollen endlich aus dieser Sektiererecke raus und wollen zu den Großen gehören, am Tisch der Großen sitzen. Und dafür brauchen wir diese Lehre. Und deshalb haben wir, beziehungsweise unsere Vorväter, die Leiter unserer Gemeinschaft global, diese Lehre eingeführt. Der Abfall wurde von langer Hand geplant durch die Leitung der Kirche. Alle Verantwortungsträger sind Teil dieser gigantischen Verschwörung gegen die unwissenden Gemeindeglieder. Jetzt bin ich auch Verantwortungsträger, aber ich wusste nichts davon und ich weiß bis heute nichts von dieser Verschwörung. Durch das falsche Verständnis, Jesu Christi ist sein Opfer für uns wirkungslos. Wir können nicht gerettet werden. Und durch unser falsches Verständnis des Heiligen Geistes können wir nicht geheiligt werden. Können wir also zweimal nicht gerettet werden. Und durch die Entehrung des Vaters, weil wir neben ihm den Sohn und den Heiligen Geist ja auch verehren als göttliche Personen, lastet selbstverständlich Gottes Fluch auf uns und wir werden alle verloren gehen. Das hört man nicht im ersten Gespräch, aber wenn man ein bisschen weiter nachbohrt und fragt, wie siehst du denn mich? Wie siehst du meine Gemeinde? Was glaubst du, was mit uns passiert? Sind wir trotzdem Brüder, die gemeinsam in das Reich Gottes in den Himmel gehen werden? Auch wenn wir im genauen Verständnis Gottes nicht einig sind, dann ist es das, was ich immer wieder zu hören bekam. Und das ist schon allerhand. Dass man dann leicht sagt, und das wurde mir da eben auch vorgeworfen, Vertreter Babylons zu sein, das kann man dann nachvollziehen. Wenn unsere Gemeinde derart im Abfall begriffen ist und die Gemeindeglieder bewusst in die Hölle führt, auf direktem Weg, ja, dann darf man uns als Babylon bezeichnen. Schauen wir uns nur für den Moment die zweite Engelsbotschaft an. Offenbarung 14, Vers 7. Entschuldigung, die erste Engelsbotschaft natürlich. Er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich hoffe, ich gehe fest davon aus, dass das sehr gut bekannt ist. Ich werde jetzt keine Grundlagen legen. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Ich verbinde das mit zwei anderen neutestamentlichen Texten. Einen aus der Feder des gleichen Autoren, Johannes, Johannes 1 und dann noch von Paulus Kolosser 1. Es gibt so viele darüber hinaus. Die sollen an der Stelle mal genügen. Johannes 1 hören wir, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da haben wir schon zwei göttliche Entitäten, die im Anfang gewesen sind. Dies war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir alle wissen, um wen es hier geht, Jesus Christus. Der, der von Anfang an, nicht irgendwann später, von Anfang an bei Gott, dem Vater war, neben ihm existierte und alles geschaffen hat, was es gibt. Und das nicht nur als ausführendes Instrument, wie dann gerne behauptet wird, als Werkzeug Gottes, von Gott benutzt zur Erschaffung dieses Planeten oder des Alls. In Kolosser 1 wird es deutlich, in ihm, und die Rede ist dort im Zusammenhang von Jesus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Auch die unsichtbaren Throne und Gewalten wurden von ihm geschaffen. Alles, was existiert. Und alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also spätestens die Aussage, dass alles zu ihm hingeschaffen ist und alles durch ihn besteht, müsse doch jeden überzeugen, dass Jesus nicht einfach nur göttlich ist, wie es Zeugen Jehovas heutzutage gerne titulieren, sondern dass Jesus Gott im wahrsten und ursprünglichsten Sinne ist. nicht aus dem Vater irgendwann mal abgeleitet und damit teilhaftig seiner Ewigkeit. Nein, wirklich ewig. Da brauchen wir keine Ausflüchte und keine Umwege. Er ist von Anfang an da. Die erste Engelsbotschaft spricht davon, dass der angebetet werden soll, der geschaffen hat. Wir sehen in diesen Texten, wer geschaffen hat. Dürfen wir Jesus dann nicht anbeten? Wenn er doch der ist, der geschaffen hat? Ich habe ein Problem damit, dass diejenigen, die uns deshalb verlassen, weil sie sagen, wir biedern uns der Ökumene an, weil wir am Tisch der Großen sitzen wollen. Und dazu brauchen wir halt die Dreieinigkeitslehre. Und deshalb haben wir jetzt alle Glieder auf Abwege geführt. Ich habe ein Problem damit, dass sie trotzdem sagen, wir verkündigen ja auch die Dreiengelsbotschaft. Denn die erste Engelsbotschaft sagt ganz klar, betet den an, der geschaffen hat. Dann muss ich Jesus aber auch anbeten dürfen, ohne darüber zu diskutieren und zu streiten. Oder ihn nur als Gottheit zweiter Kategorie anzuerkennen. Es gibt noch mehr Vorwürfe. Wir sind arrogant, weil wir uns als die Übrigen bezeichnen. Offenbarung 12, 17. Wir bauen auf einen großen Irrtum. Die Enttäuschung vom 22.10.1844. Wir haben eine Notlüge erfunden, um das zu kaschieren. Das Vorwiederkunfts- bzw. Untersuchungsgericht. Wir verlassen das Sola Scriptura-Prinzip, weil wir eine Prophetin haben, deren Schriften wir schätzen. Das Problem ist ja nur, wenn wir Gemeinde der Übrigen sein wollen, dann brauchen wir eine Prophetin, sonst erfüllen wir die Kriterien von Offenbarung 12, 17 ja gar nicht. Wir sind gesetzlich, weil wir den Sabbat halten. Wir sind Charismatiker, weil vielleicht manches Mal ein Lied gewählt wird, das anderen negativ aufstößt und sie an charismatische Lieder erinnert. Wir sind Papstanhänger, weil zumindest in manchen Gegenden engere Kontakte zu ACK oder interkonfessionelle Gespräche geführt werden. Wir müssen Babylon sein bei all den Fehlern unserer Mitglieder, Leiter und unserer Gremien. Ich habe hier nur die Dinge aufgezählt, die ich von Adventisten gehört habe. Ich habe nicht die aufgezählt, die ich von anderen außerhalb gehört habe. Denen kann man das nachsehen. Da kann man das voll und ganz verstehen, dass sie da gewisse Fragen haben. Die kann man ja auch gut erklären. Aber aus unseren eigenen Reihen macht das schon betroffen. Eingangs habe ich gelesen, Zeugnisse Band 9. Ich möchte noch mal auf den letzten Satz hinweisen. Wir dürfen uns von nichts anderem unsere Aufmerksamkeit rauben lassen. Es gäbe so viele Baustellen, an denen wir arbeiten könnten. Wenn ich an Nehemia denke, der die Stadtmauer zu bauen hatte, der so viel angegriffen wurde, auch Feinde in seinen eigenen Reihen hatte. Und er sagt kurzerhand, ich kann nicht herabkommen, ich habe ein größeres Werk zu tun. Ich muss immer wieder daran denken. Natürlich sollen wir uns um die kümmern, die vielleicht auf dem Absprung sind. Die gerade noch gerettet werden müssen, bevor sie unsere Gemeinde und vielleicht den Glauben insgesamt verlassen. Aber manchmal frage ich mich, wie viel Zeit dürfen wir investieren? Es kommt so oft vor. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ein solideres theologisches Verständnis haben von diesen Grundlagen, über die wir hier reden. Dass das zumindest in unseren Reihen kein Thema mehr ist. Dass jeder von uns, jeder von euch auch imstande ist zu sagen, wenn jemand daherkommt, wir sind arrogant, weil wir sagen, wir sind die Übrigen, dass er sagen könnt, Moment, das hat mit Arroganz nichts zu tun. Ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Das wünsche ich mir, dass das möglich ist, dass wir so gefestigt sind, dass gar nicht der Gedanke aufkommt, dass das vielleicht stimmen könnte, dass wir als Gemeinschaft so sein. Ich möchte euch 4 Leitfragen mit an die Hand geben, die ihr bitte auch, wenn ihr Gespräche mit solchen Geschwistern habt oder wenn euch selbst solche Gedanken bewegen, dass ihr euch diese Fragen stellt. 4 Fragen, die man bei aller Kritik, die es gibt gegen unsere Gemeinde und durchaus auch berechtigter Kritik, Fragen, die man sich einfach stellen muss, bevor man zu dem Urteil kommt, wir sind Babylon. Die erste Frage, geht es wirklich um die Weltkirche oder geht es um die Ortsgemeinde, die mich vielleicht irgendwie verletzt hat? Häufig ist es persönliche Verletzung, irgendjemand, der mich gerade gekränkt hat. Vielleicht wurde ich übersehen bei einem Amt, das ich gerne hätte oder darf eines nicht weiterführen. Vielleicht wurde ich irgendwo falsch verstanden und jemand redet schlecht über mich. Ihr kennt all die Dinge, die so vorkommen können. Ist das nur die Ortsgemeinde, wo ich Negatives erlebt habe, oder ist die gesamte Weltgemeinde betroffen von dem, was ich als Vorwurf habe? Sind, um ein Bild zu verwenden, sind nur einzelne Blätter betroffen oder ist der gesamte Stamm unserer Kirche krank? Diese Frage hier kann in den meisten Fällen schon nicht so beantwortet werden, dass man sagen müsste, es geht um die Weltkirche. Meist geht es um die Ortsgemeinde, von der man enttäuscht ist. Die zweite Leitfrage, geht es um Glaubensüberzeugungen oder geht es um einzelne Verantwortungsträger, die einem nicht gefallen? sind vielleicht Repräsentanten in der Kirche, die etwas sagen, etwas tun, etwas entscheiden, das ich so überhaupt nicht verstehen kann. Und ich will ja auch zugestehen, vielleicht war das ein Fehler, was dieser Repräsentant getan hat. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Vielleicht habe ich Dinge schon gesagt, vermutlich sogar habe ich Dinge schon gesagt, die nicht ganz richtig waren. Vielleicht eine Entscheidung getroffen, die fehlerhaft war. Vielleicht habe ich sie schon eingesehen, vielleicht werde ich sie später einsehen. Aber das heißt doch nicht, dass unsere ganze Kirche abgefallen ist, weil ich vielleicht als Verantwortungsträger einen Fehler gemacht habe. Oder irgendjemand von meinen Kollegen. Oder irgendjemand von denen, die hier ehrenamtlich Ämter innehaben. So leichtfertig dürfen wir nicht sein. Deshalb wird auch noch lange nicht das, was wir glauben, verleugnet. Wenn ich hier vorne stehe und erzähle euch irgendeinen Schmarrn zu einem unserer 28 Glaubenspunkte, vielleicht komplett das Gegenteil, was dort steht, dann hat das doch mit der Weltgemeinde nichts zu tun. Dann bin ich das Problem, aber nicht die Kirche. Dann müsst ihr mit mir reden, aber nicht die Kirche verlassen. Dritte Frage. Geht es um eine Kernbotschaft oder um Randthemen? Mir geht es nicht darum zu sagen, welche Glaubenspunkte sind wichtiger als andere. Ich glaube, dass sie alle sehr wichtig sind. Aber es gibt Themen, die individueller zu entscheiden sind. Mir geht es um Dinge, Kernbotschaften wie die Drei-Engels-Botschaft. Das ist indiskutabel. Es geht um den Sabbat, die Sterblichkeit der Seele, dass wir an die buchstäbliche Schöpfung glauben, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das sind Fundamente, die unseren Glauben prägen wie nichts anderes. Darüber kann man nicht diskutieren. Da kann man jemandem helfen, der zweifelt, dass er versteht, warum wir das so sehen. Aber wir untereinander, wir müssen hier einfach eine klare, einheitliche Position haben, keine Frage. Aber es gibt Themen, bei denen eine gewisse Vielfalt oder Bandbreite durchaus berechtigt ist. Zum Beispiel das persönliche Verständnis einer gesunden Lebensweise. Nicht jeder von uns ist Vegetarier, nicht jeder ist Veganer. Nicht jeder achtet auf eine genaue Anzahl an Stunden, die nachts geschlafen werden. Oder wie viel Sport man macht. Ihr versteht, was ich meine? Ich gehe fest davon aus, dass gesunde Lebensweise von jedem von euch ein Anliegen ist. Aber wie das konkret im Alltag aussieht, da würde ich mich nicht wagen, euch zu be- oder verurteilen. Und das ist auch richtig so. Das Gleiche gilt, wenn es um Mediennutzung geht oder Kleidungsstil. Wir haben wichtige Prinzipien, über die können wir reden. Wir haben einen Rahmen, in dem man sich bewegt. Innerhalb dessen haben wir Gestaltungsfreiheit. Die gesteht uns Gott und das Evangelium zu. Wie häufig klagen Menschen andere Geschwister in der Gemeinde an, weil ihnen irgendetwas nicht gefällt, was diese Person vielleicht gerade in ihrem Alltag getan hat. Meine erste Predigt, kleine Randnotiz an dieser Stelle, meine allererste Predigt, ich war etwa 19 oder 20 Jahre alt, da hatte ich mich bewusst, auch passend zu dem Thema der Predigt, leger gekleidet. Hinterher wurde ich angesprochen darauf, wie ich mich wagen kann, ohne Anzug da vorne zu stehen. Obwohl es zum Thema meiner Predigt gehörte. Da hat sich jemand ganz immens daran gestoßen, dass ich in der falschen Kleidung vorne stand. Ich halte es für richtig, dass man ordentlich angezogen vorne steht. Das ist ein Ausdruck des Respekts euch gegenüber und auch Gott gegenüber, keine Frage. Aber wenn es das Einzige ist, was diese Person von meiner Predigt, und die war übermäßig lang damals, mitbekommen hat, dann lief da irgendwas schief. Und jetzt gibt's Geschwister, die die Gemeinde verlassen, weil sie vielleicht nicht mal an ihrem Stammplatz sitzen können, dann kommen sie einige Wochen nicht mehr. Oder weil die Gemeinde, vor allem die Frauen in der Gemeinde, vielleicht nicht alle Kleider tragen, obwohl sie das sollten. Ich habe schon mit einem geredet, zu tun gehabt, der sagt, ich spende nicht mehr an Bogenhofen, wenn ihr nicht durchsetzt, dass alle Frauen bei euch Kleider tragen. Wenn er noch eine Frau mit einer Hose sehen würde, würde er nicht mehr spenden. Ja, sowas gibt's. Und dann kommen sie nicht mehr in die Gemeinde, weil wie abgefallen ist diese Gemeinde. Ich möchte nicht zu weit ausufernd jetzt hier verschiedene Kleinigkeiten anführen. Ich möchte nur einen kleinen Einblick geben, was man so landläufig hier und da sich anhören kann. Geht es um Kernbotschaft oder geht es um individuell gestalteten Lebensstil? Und vierte Frage, Laodicea oder Babylon? Und das ist, wie ich finde, die wichtigste Frage. Ich möchte das hier als einen Höhepunkt verstanden wissen. Geht es vielleicht eigentlich um laodizianisches Wasser statt um babylonischen Wein? In Offenbarung 3, ich nehme nur einzelne Verse jetzt hier raus, Verse 15 bis 17, hören wir eine Botschaft, die hoffentlich jedem auch gut bekannt und geläufig ist. Es ist die Botschaft für uns als Adventgemeinde, nicht nur für die anderen Christen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst. Und das, was jetzt kommt, das ist doch genau das, was wir erleben, oder? Du sprichst, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Nie in der Menschheitsgeschichte gab es eine Zeit, in der so viele Menschen auf diesem Planet einen solchen Wohlstand ihr eigen nennen wie heute. Selbst die ärmsten Menschen in unserer Gesellschaft haben in dem Sozialsystem, das wir in Mitteleuropa kennen, einen höheren Lebensstandard als wohlsituierte Menschen vor 100 Jahren. Allein einen Kühlschrank zu besitzen, der als Lebensstandard gilt und zur Not vom Amt übernommen wird. Dass ein Fernseher zu besitzen zum Lebensstandard und ins Existenzminimum gehört. Ein Taschengeld, mit dem man ohne Hungern über die Runden kommen kann, wenn man sparsam ist. Undenkbar vor 100 Jahren, neben vielen anderen Annehmlichkeiten. Das ist doch genau die Zeit, in die hineingesprochen wird. Natürlich ist uns ja auch klar, hier geht es nicht nur um weltlichen Reichtum, hier geht es ja darum, dass diese Leute das auch geistlich übertragen und sagen, Gott segnet mich so sehr, geistlich geht es mir doch auch wunderbar, es passt doch alles. Und dann kommt die Botschaft hier, es sieht eigentlich ganz anders aus bei dir. Und diese Botschaft war ein Schock für unsere Vorväter, für die Pioniere, als Ellen White eines Tages dann von Gott unterrichtet sagen musste, das trifft eben nicht nur auf die anderen Gemeinden zu, die uns damals aus ihren Kirchen ausgeschlossen haben, auf die trifft Babylon zu, aber auf uns trifft auch Laodicea zu. Das war nicht einfach zu ertragen. Aber es ist die Botschaft, die sie bis zum Ende ihres Lebens immer wieder hochgehalten und gesagt hat, Leute, wir müssen diese Botschaft von dem treuen Zeugen viel mehr beherzigen, als es geschehen ist. Sie kommt leider zu dem Urteil, die Botschaft hat nicht den Auftrag erfüllt, den sie eigentlich hatte. Die Gemeinde hat nicht richtig hingehört. Das ist unsere Botschaft. Laodicea. Und da stimme ich bei jedem mit ein, der diese Botschaft anstimmt. Babylon aber nicht. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Schauen wir uns an, was Ellen White zur Adventgemeinde und Babylon sagt. Selected Messages, Band 3, Seite 17. Ich sage euch, meine Brüder, der Herr hat einen organisierten Leib, durch den er wirken wird. Es mag mehr als nur eine Handvoll Judas unter ihnen sein, also Verräter. Da mögen Verräter in der Adventgemeinde sein. Es mag einen unbesonnenen Petrus geben, der unter den Umständen der Prüfung seinen Herrn verleugnen wird. Es mag Personen geben, die von Johannes repräsentiert werden, die Jesus liebte. Aber er mag einen Eifer haben, der das Leben von Menschen zerstören würde, indem er Feuer vom Himmel auf sie herabruft, um eine Beleidigung Christi und die Wahrheit zu rächen. Erinnert euch das samaritanische Dorf, das Johannes und Jakobus gerne gleich im Feuer verbrannt sehen wollten, weil sie es nicht aufnehmen wollten. Das ist eben auch ein Teil des Charakters von Johannes gewesen. Da war auch nicht alles nur gut. Aber der große Lehrer versucht, Lektionen zu erteilen, um diese bestehenden Übel zu korrigieren. Das Gleiche tut er heute mit seiner Kirche. Er weist sie auf ihre Gefahren hin. Er legt ihnen die laodizianische Botschaft vor. Nicht die babylonische. Er legt ihnen die laodizianische Botschaft vor. Gott weiß besser als jeder andere. Er ist der treue Zeuge. Jesus stellt sich als der treue Zeuge vor. Er weiß, mit welcher Gemeinde er es heute zu tun hat. Und wenn wir Ankläger in unseren Reihen haben, die das dann auch sagen und uns die ganzen Anklagepunkte schwarz auf weiß geben, ja, dann mögen sie recht haben damit. Aber sie haben nicht recht, wenn sie als Urteil fällen, Babylon, raus da. Ich muss an der Stelle vielleicht noch kurz sagen, was mit diesem älteren Ehepaar geschehen ist, das die Gemeinde verlassen hat. Die sind nicht wieder zurückgekommen. Aber sie haben natürlich folgerichtig auch das bisschen, was sie von ihrer Rente an Zehnten hatten, an diesen einen Mann gezahlt, der dieses Heft herausgegeben hat. Und haben gehofft, dass der sie doch irgendwann mal besuchen kommt, weil aus der Gemeinde mit einer gewissen Zeit kam keiner mehr, weil sie sich all die Anklagen nicht mehr anhören wollten. Man wird ja auch gekränkt, wenn man ständig hört, du bist eigentlich Diener Satans. Irgendwann fragt man sich, warum besuche ich diese Leute noch? Und dann waren sie eine Gruppe von zwei Personen und sie wurden einmal besucht von diesem Mann und sie haben ihm jeden Monat ihren Zehnten überwiesen. Ist euch das auch schon aufgefallen, dass diese ganzen kleinen Spaltergruppen, hier ein Hauskreis, da eine kleine Gruppe, ganz schnell dabei sind zu sagen, zahl mir deinen Zehnten, denn irgendwie muss ich mein Werk der Kritik und der Denunzierung und des Hetzens über die anderen irgendwie fortführen? Die laodizianische Botschaft wird vorgelegt, nicht die babylonische. Zeugnisse Band 7, 2, 98, wegen ungeweihter Arbeiter werden Dinge manchmal schiefgehen. Ihr könnt über das Ergebnis des falschen Kurses anderer weinen, aber macht euch keine Sorgen. Die Arbeit steht unter der Aufsicht des gesegneten Meisters. Ich finde, das ist eines der schönsten Aussagen hier von ihr. Alle Teile des Werkes. Dazu gehört auch Bogenhofen. Dazu gehört jede Ortsgemeinde, jede Institution, alle Teile des Werkes. Unsere Kirchen, Missionen, Sabbatschulen, Institutionen werden auf seinem Herzen getragen. Warum sich Sorgen machen? Die intensive Sehnsucht, die Kirche mit Leben erfüllt zu sehen, muss durch volles Vertrauen in Gott abgemildert werden. Auch wenn alle Arbeiter, die jetzt die schwersten Lasten tragen, beiseite gesetzt würden, würde Gottes Werk weitergehen. Ich kann euch sagen, das ist ein Vers, den ich mir immer und immer wieder in Erinnerung rufe. Wenn man Last trägt für Gottes Werk und es auf seinem Herzen trägt, wenn man mitleidet, wenn etwas nicht gut läuft, wenn man vielleicht weiß, es könnte so und so eigentlich viel besser gehen und man hat keine Chance, etwas dagegen zu tun. Man kann nur zusehen und darauf hoffen, dass Gott eines Tages eingreifen wird. Ich bin sicher, so Momente kenne nicht nur ich, das kennt ihr auch. Da rufe ich mir genau das in Erinnerung und sage mir, wenn ich nicht wäre, wenn alle anderen Verantwortungsträger nicht wären, Gottes Werk würde weitergehen. Und wenn er Engel senden würde, um es zu tun. Er kann ohne mich. Welche Entlastung. Und wenn er hier sagt, dass durch volles Vertrauen in Gott die Last auf dem Herzen abgemildert werden muss, die Last, die Gemeinde mit Leben erfüllt zu sehen, dann müssen wir das auch ernst nehmen. Ich wünsche mir die Gemeinde auch super lebendig, mit strahlenden Gesichtern jeden Sabbatmorgen, dass alle, wenn sie nur sehen, wie wir hier runterfahren, schon erkennen können, ah, das ist ein Adventist, der in dem Auto sitzt. Ja, weil der so fröhlich, freudig, voller Lachen diesen Weg da runter braust. Hoffentlich nicht zu schnell. Das wünsche ich mir auch. Die Realität zeigt mir, dass der Alltag oft mühsam ist und nicht jeder mit einem Grinsen durch diese Türe hier reinkommt. Ich habe Verständnis dafür. Wir müssen manchmal unseren Eifer abmildern durch das Vertrauen darauf, dass Gott diese Gemeinde mit allen Institutionen auf seinem Herzen trägt und das viel zuverlässiger tut, als wir es jemals könnten, mit dem kleinen Einflussbereich, den wir haben. Selected Messages, Band 1, 179. Du nimmst die Abschnitte aus den Zeugnissen, die vom Ende der Bewährungszeit sprechen, von der Erschütterung im Volk Gottes und du sprichst davon, dass aus diesem Volk ein reineres, heiligeres Volk hervorgehen wird. All das gefällt dem Feind. Und da wird sie sehr deutlich, auch in den nächsten, die wir uns hier anschauen, Band 2 von Selected Messages, wie sehr würde Satan jubeln, wenn die Botschaft verbreitet würde, dass die einzigen Menschen, die Gott zu Bewahrern seines Gesetzes gemacht hat, diejenigen sind, auf die diese, die Babylon-Botschaft, anzuwenden ist. Satan würde jubeln. Jeder, der das verkündigt, macht Satan glücklich, sagt sie hier ganz deutlich. Der Wein Babylons ist die Erhöhung des falschen und unechten Sabbats über den Sabbat, den der Herr Jehova für den Menschen gesegnet und geheiligt hat, und die Unsterblichkeit der Seele. Diese beiden Pillars of Faith, ja, das sind die beiden, die uns doch so besonders machen vor allen anderen Kirchen. Sie sagt, wenn die aufgegeben werden, ja, dann reden wir zu Recht von Babylon ist gleich Adventgemeinde. Wenn wir jemals dazu kommen, dass wir den Glaubenspunkt zum Sabbat und den zur Sterblichkeit der Seele einer Vollversammlung der Generalkonferenz ändern und abschaffen, vielleicht weil wir uns anderen Kirchen anbiedern wollen, dann wäre ich der Erste, der unterschreibt, Adventgemeinde ist Babylon geworden. Solange das nicht geschieht, vielleicht einzelne Geschwister, was diese Punkte angeht, Fehler begehen und vielleicht auch was Falsches predigen. Solange ist aber die Gesamtgemeinde noch lange nicht abgefallen. Wiederum sage ich, der Herr hat durch keinen Boten gesprochen, der die Kirche, die die Gebote Gottes hält, Babylon nennt. Es ist wahr, es gibt Unkraut unter dem Weizen, aber Christus sagte, er würde seine Engel senden, um zuerst das Unkraut zu sammeln und es in Bündel zu binden, um es zu verbrennen, aber den Weizen in die Scheune zu sammeln. Und ich habe den Eindruck, dass sie hier einen Hinweis gibt auf die Zeit der Sichtung, wo Leute unsere Gemeinde verlassen werden aufgrund von verschiedenen Irrlehren. Und ich halte den Antitrinitarismus auch für eine Irrlehre. Dass aber die anderen trotz all der verschiedenen Probleme und Krisen, die kommen, fest für Gott eingeschlossen in seine Scheune gesammelt werden. Da muss man dann durchhalten. Ich weiß, dass der Herr seine Kirche liebt. Sie soll nicht aufgelöst werden oder in unabhängige Atome zerfallen. Es gibt nicht die geringste Sinnhaftigkeit darin. Es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass so etwas geschehen wird. Diejenigen, die diese falsche Botschaft beherzigen und versuchen, andere zu beeinflussen, werden verführt und darauf vorbereitet, größere Täuschungen zu empfangen und sie werden im Nichts enden. Das mag beginnen mit einer antitrinitarischen Lehre oder mit irgendwas anderem, woran man sich vielleicht stoßen mag, aber es bleibt dort ja nicht stehen. Ich habe schon zu viele Geschwister miterlebt, die wegen einer Lehre, die sie inzwischen anders sehen, die Gemeinde verlassen haben und dann eine Täuschung nach der anderen aufnehmen, bis sie irgendwann gottlos leben. Außerdem, und das möchte ich auch deutlich sagen, stellen wir damit etwas in den Mittelpunkt, das nicht im Mittelpunkt stehen sollte. Die Drei-Engels-Botschaft ist uns aufgetragen, nicht die antitrinitarische Lehre oder eine andere. Testimonies to Ministers, die gefallenen Konfessionskirchen sind Babylon. Babylon hat giftige Lehren gefördert, den Wein des Irrtums. Dieser Wein des Irrtums besteht aus falschen Lehren wie der natürlichen Unsterblichkeit der Seele, der ewigen Qual der Bösen, der Leugnung der Präexistenz Christi vor seiner Geburt in Bethlehem und der Befürwortung und Erhöhung des ersten Tages der Woche über Gottes heiligen Tag. Hier macht sie es noch einmal ganz deutlich. Das ist babylonischer Wein. Nicht, dass wir sagen, Jesus Christus existierte von Ewigkeit an. Selected Messages, Band 2. Der Herr hat dir nicht die Botschaft gegeben, Adventisten als Babylon zu bezeichnen, das Volk Gottes aufzurufen, aus ihr herauszukommen. Alle Gründe, die du vorbringen magst, haben für mich in dieser Sache kein Gewicht. Denn der Herr hat mir deutliches Licht gegeben, das einer solchen Botschaft entgegensteht. Jetzt habt ihr vielleicht schon mit solchen auch mal diskutiert und habt festgestellt, dass sie natürlich Antworten auf diese Aussagen haben. Die naheliegendste Antwort ist, das schreibt Ellen White über die Gemeinde ihrer Zeit. Aber da wusste sie nicht, wie die Gemeinde heute aussehen würde. Ich glaube sehr wohl, dass sie zumindest Einblicke bekommen hat von Gott, wie die Gemeinde auch heute aussieht. Sie schreibt ja sehr viel darüber, wie der verschiedene Abfall, wie verschiedene Probleme in der Gemeinde noch stärker werden. Und trotzdem sagt sie, dass das nicht Gottes Plan ist, aus diesem Volk hier nochmal jemanden herauszuführen. God's Remnant Church, ein Traktat speziell zu diesem Thema, Seite 44, Gott führt ein Volk heraus. Er hat ein Volk erwählt, eine Kirche auf der Erde, die er zu Bewahrern seines Gesetzes macht. Er hat ihnen ein heiliges Erbe und ewige Wahrheit anvertraut, um sie der Welt zu geben. Er wird sie ermahnen und korrigieren. Die Botschaft an Laodicea ist auf die Adventisten anwendbar, die großes Licht gehabt haben und nicht darin gewandelt sind. Die Botschaft, die Kirche der SDA Babylon zu nennen und das Volk Gottes aus ihr herauszurufen, kommt aber nicht von einem himmlischen Boten oder irgendeinem menschlichen Instrument, das vom Geist Gottes inspiriert wäre. Das ist ja auch ganz deutlich. Eine so deutliche und grundlegende Aussage, ich glaube nicht, dass sie das nur auf eine gewisse Zeit bezogen verstanden haben wollte. Notebook Leaflets, Band Leaflets from Elmshaven Library, Band 1. Jede Person, die die Aufmerksamkeit der Welt und der Kirchen auf die Adventgemeinde lenkt und sie als Babylon denunziert, tut ein Werk, das mit dem übereinstimmt, dass der Verkläger der Brüder wirkt. Wir alle wissen, wer das ist. Es geht um Satan, der Verkläger der Brüder. Es ist sein Werk, die Adventgemeinde in der Art in den Schmutz zu ziehen. Christus kommt bald, Seite 42. Da schreibt der Sohn und langjährige Sekretär und vertrauteste Mitarbeiter von Ellen White, Willie White, über eine Begebenheit mit Lida Scott. Ich sagte ihr, wie Mutter, also Ellen White, die Erfahrung der Gemeinde der übrigen einschätzte und dass sie ausdrücklich erklärte, Gott würde es niemals zulassen. Jetzt reden wir von der Zukunft, ja? Nicht nur von der gegenwärtigen Zeit. Gott würde es niemals zulassen, dass diese Glaubensgemeinschaft so völlig abfallen würde, dass daraus eine andere Gemeinde hervorginge. Das war auch nötig, das so deutlich zu machen, weil die Aussagen, welche Probleme auf die Gemeinde noch zukommen, gerade in den 80er, 90er Jahren, Anfang 20. Jahrhundert sehr deutlich geworden sind. Da kennen wir in den Schriften Ellen White auch immer wieder, dass eine gewisse Enttäuschung mitschwimmt, eine gewisse Frustration, auch dass die Gemeinde nicht so vorankommt, wie es vorangehen könnte. Und doch sagt sie, da geht keine neue draus hervor. Zeugnisse Band 6, nichts in dieser Welt ist Gott so lieb wie seine Gemeinde. Nichts wird von ihm mit so eifersüchtiger Sorge bewacht. Und nichts beleidigt Gott so sehr wie eine Handlung, die dem Einfluss derer schadet, die in seinem Dienst stehen. Also dieses ganze Denunzieren von Verantwortungsträgern, die durchaus Fehler machen, was man in manchen Heften und manchen Newslettern oder Telegram-Gruppen lesen kann, ist etwas, von dem Ellen White so deutlich sagt, dass das Gott in höchster Weise beleidigt. Und sie macht hier keinen Unterschied, ob das zu Recht oder zu Unrecht ist. Denn es wird so oft behauptet, ist es doch aber richtig. Das ist doch falsch, was dort geschieht. Ich muss darüber reden können. Das mag falsch sein. In der Art, darüber zu reden und darüber zu hetzen und damit die Gemeinde als Ganzes schlecht zu machen, ist nicht richtig. Gott wird es nicht zulassen, niemals, dass diese Glaubensgemeinschaft so völlig abfallen würde, dass daraus eine andere Gemeinde hervorginge. Nichts in dieser Welt ist Gott so lieb wie seine Gemeinde. Nichts wird von ihm mit so eifersüchtiger Sorge bewacht. Nichts beleidigt Gott so sehr wie eine Handlung, die dem Einfluss derer schadet, die in seinem Dienst stehen. Er wird alle zur Rechenschaft ziehen, die Satan in seinem Werk der Kritik und Entmutigung unterstützen. Testimonies to Ministers hat Gott eine lebendige Gemeinde. Er hat eine Gemeinde. Aber es ist die kämpfende Gemeinde, nicht die siegreiche Gemeinde. Wir bedauern, dass es unzulängliche Glieder gibt, dass Unkraut unter dem Weizen wächst. Obwohl es Böses in der Gemeinde gibt und bis ans Ende der Zeit geben wird, soll die Gemeinde in diesen letzten Tagen das Licht der Welt sein. Auch das hier geht weit über ihre Zeit hinaus, bis zum Ende der Tage. Die Gemeinde, schwach und unvollkommen wie sie ist, hat Tadel, Warnung und Rat nötig. Und doch ist sie das einzige Ziel auf Erden, dem Christus höchste Aufmerksamkeit schenkt. Nichts anderes ist ihm so wichtig. Deshalb gibt es die Tadel. Deshalb haben wir allein 9 Bände Testimonies for the Church. Und was haben wir darin? Eine Ermahnung nach der anderen. Natürlich auch Erbauung, aber hauptsächlich Ermahnung. Warum? Weil Gott diese Gemeinde so wichtig ist. Deshalb Offenbarung 3,19. Weil ich diese Gemeinde liebe, ermahne und züchtige ich sie, sagt Jesus dort. Gerade dass wir diesen Tadel haben, in dem Fall durch den Geist der Weissagung, macht doch bewusst, wie sehr Gott uns liebt und nicht wie schlecht wir sind, so schlecht, dass man uns gleich verlassen müsste. Wir wollen ja besser werden, unterstelle ich. Reverend Harold, 1893, 3. Oktober. Der Herr hat Botschaften der Warnung und des Bittens, Botschaften der Zurechtweisung und des Tadels gesandt. Und sie waren nicht umsonst. Wir haben nie eine Botschaft darüber erhalten, dass der Herr seine Gemeinde auflösen würde. Geht wieder um die Zukunft. Da kam nie eine Botschaft, dass das passieren würde, jemals. Wir haben die Prophetie über Babylon nie auf die Adventgemeinde bezogen und wurden nie darüber informiert, dass der laute Ruf darin bestünde, das Volk Gottes aus ihr herauszurufen. Denn das entspricht nicht dem Plan Gottes. Wieder Blick in die Zukunft. Das ist nicht Gottes Plan, dass es passiert. Gottes Plan nach Offenbarung 10 ist, ein Volk durch eine Enttäuschung hindurchzuführen, um sie zu stahlhart zu machen, zu festigen, im Glauben zu gründen. Aber dann hören wir dort Offenbarung 10, Vers 11. Sie müssen erneut verkündigen. Alle Nationen, Stämmen, Sprachen. Das ist die Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass sie in allem vollkommen sind, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Kommen wir zum Ende. Es mag aussehen, als ob die Gemeinde fallen würde, aber das wird sie nicht. Sie ist sich bewusst, dass diese Gemeinde noch größere Schwierigkeiten erleben wird. Übrigens in der Zeit, in der sie hier schreibt, wir erleben Anfang des 20. Jahrhunderts die Kellogg-Krise, eine sehr, sehr ernste Krise, die Adventgemeinde durchgerüttelt hat wie nichts anderes zuvor. Aber sie schreibt, das ist nur das Alpha, das Omega, das kommt erst noch. Ihr ist bewusst gewesen, da wird in dem Alter dann sicherlich für sie auch klar gewesen, nach Ende ihres Lebens in der Gemeinde noch einiges kommen, das man sich zu ihrer Zeit noch nicht vorstellen konnte. Und so schreibt sie hier auch ganz offen, es mag aussehen, als ob die Gemeinde fallen würde, aber das wird sie nicht. Sie wird bestehen bleiben, während die Sünder in Zion ausgesiebt werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine schreckliche Zerreißprobe, aber dennoch muss sie stattfinden. Wir erleben Krisen und wir werden sie weiter erleben. Und die werden an Intensität eher zunehmen. Das ist noch lange kein Zeichen, dass wir im falschen Schiff sind. Bedeutet nur, dass dieses Schiff ganz besonders angegriffen wird. Gerade weil es so kostbare Botschaften als Fracht an Bord hat. Das ist ja der Grund. Kommen wir zu dem letzten Statement von ihr. Wieder Selected Messages, Band 2. Da habt ihr viele Aussagen zu diesem Thema. Ich kann euch einladen dazu, vielleicht jetzt am Sabbatnachmittag, euch zur Hand zu nehmen, in Ruhe mal auch alles, was ich dazwischen jetzt nicht erwähnt habe, noch zu lesen. Wir können jetzt nicht von dem Fundament abrücken, das Gott errichtet hat. Wir können jetzt nicht in eine neue Organisation eintreten. Und wenn es nur ein kleiner Hauskreis ist oder so ein paar Leute, die sich versammeln und einen YouTube-Kanal aufrechterhalten, um gegen die Gemeinde zu schießen. Wir können jetzt nicht in eine neue Organisation eintreten, denn das würde Abtrünnigkeit von der Wahrheit bedeuten. Weil es auch Teil der Wahrheit ist, dass Gott eine organisierte Gemeinschaft in der letzten Zeit hat, zu der er sich bekennt. Wenn ich die verlasse, verlasse ich damit auch einen Teil der Wahrheit, die in der Bibel, in der Offenbarung ganz deutlich prophetisch so belegt ist. Gott steht an der Spitze des Werkes und er wird alles in Ordnung bringen. Das ist keine Frage, das ist keine Hoffnung, das ist eine knallharte Aussage. Auch die darf Trost für uns sein, jedes Mal, wenn wir frustriert sind. dann dürfen wir uns sagen, Gott steht an der Spitze des Werkes und er wird alles in Ordnung bringen, ganz egal, wie unmöglich uns das erscheinen mag. Wenn die Dinge an der Spitze des Werkes korrigiert werden müssen, wird Gott sich darum kümmern und dafür sorgen, dass jedes Unrecht korrigiert wird. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott das edle Schiff, das das Volk Gottes trägt, sich in den Hafen bringen wird. Wir sind nur oft so ungeduldig. Es braucht mehr Zeit. Wir erwarten, wenn wir erkannt haben, dass irgendwas schief läuft, dass Gott das bitte in den nächsten 5 Jahren erledigt. Wenn wir uns anschauen, wie Gott mit seinem Volk im Alten Testament umgegangen ist, wissen wir, da geht es um Jahrhunderte, bis er dann aber sehr, sehr gründlich eingreift. Unsere Adventgeschichte ist noch keine Jahrhunderte alt. Demnächst werden wir 200 Jahre dann feiern, wenn man das feiern kann, seit 1844. Die Zeit ist noch so kurz. Und wenn wir uns dann ärgern über eine Gemeinde, bei der es nicht richtig läuft, eine Institution, die vielleicht besser geführt werden könnte, ein Magazin, das man besser herausgeben könnte, einen Fernsehkanal, der vielleicht ein bisschen besser sein könnte. Ihr wisst ja, es gibt so vieles, wo man sagen könnte, dies oder jenes, warum ist das jetzt gerade so? Bis man selbst Verantwortung trägt, das kann ich euch auch sagen, dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Weil man abwägen muss zwischen gut und gut, aber es gibt vielleicht kein Ideal. Wenn man vielleicht sogar weiß, man hat alles getan, was geht, aber besser ging es leider nicht. Und die anderen sehen nur das Ergebnis und sagen sich, warum sieht denn das nur so aus? Gott wird sich darum kümmern, aber wir müssen geduldig sein. Und jetzt kommt eine schöne, eine bewegende Geschichte aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie sagt hier, als ich vor vielen Jahren von Portland in Maine nach Boston reiste, kam ein Sturm über uns und die großen Wellen warfen uns hin und her. Die Kronleuchter fielen herab und die Koffer wurden wie Bälle hin und her gerollt. Diese großen, schweren Koffer, diese Holztruhen, die man damals noch hatte, ja? Das war wesentlich schwerer, dass die rollen könnten. Also da war richtig was los. Die Passagiere waren verängstigt und viele schrien in Erwartung des Todes. Nach einer Weile kam der Lotse an Bord. Der Kapitän stand in der Nähe des Lotsen, als dieser das Steuer übernahm und äußerte sich besorgt über den Kurs, den das Schiff nahm. Wollen Sie das Steuer übernehmen? Fragte der Lotse. Der Kapitän war dazu nicht bereit, denn er wusste, dass ihm die Erfahrung fehlte. Daraufhin wurden einige der Passagiere unruhig und sagten, sie fürchteten, der Lotse würde sie gegen die Felsen fahren. Offenbar hat er genau auf diese Felsen zugehalten. Wollen Sie das Steuer übernehmen? Fragte der Lotse. Aber sie wussten, dass sie mit dem Steuer nicht umgehen konnten. Der Lotse kommt an Bord mit einem kleinen Schiff und das große Schiff, weil die großen Kapitäne zwar die Weltmeere kennen, aber nicht den Hafen an jedem Ort, den sie anfahren müssen. Und so kommt dieser Lotse, um dann dieses große, schwere Schiff, das einen viel größeren Tiefgang hat, genau so durch das Hafenbecken zu leiten, dass es bei den Untiefen eben nicht stecken bleibt oder zerschellt. Kann aber bedeuten, der kennt einen Kanal, der irgendwo ganz am Rande einer Felsenklippe entlang geht und er wird so ein großes Schiff jetzt genau dort entlang führen. Der Kapitän und die Passagiere denken, der lässt uns gerade darauf zulaufen. Wir werden alle untergehen. Der Lotse aber weiß, es ist der einzige Weg, um ein Schiff mit dem Tiefgang wirklich sicher bis nach hinten in den Hafen zu bringen, wo es dann sicher ankern kann. Das ist die Aufgabe des Lotsen. Und ich bin sicher, in dem Hafen dort hat er öfter diesen Unmut zu hören bekommen. Ganz souverän fragt er deshalb, Sie können das gerne übernehmen. Jedem ist klar, auf keinen Fall. Es braucht viel mehr Erfahrung dafür. Und doch sind wir als Gemeindeglieder vielleicht manchmal doch so überheblich zu meinen, wir wüssten alles besser. Und da rede ich auch zu mir selbst. Da muss man sich einfach dann auch sagen, Gott weiß, was er tut. Und wenn es für mich jetzt so aussieht, als würde er diese Institution oder diesen Fernsehkanal oder diesen Verlag oder diese Schule oder diese Gemeinde direkt an die Wand fahren lassen, dann kann ich betend daneben stehen und sagen, Herr, steh am Steuer, gib du Acht. Aber ich kann ihm nicht vorschreiben, wie er sein Werk führt. Und es dann zu verlassen bedeutet, dass ich den sicheren Hafen nicht erreichen werde. Das ist keine Option. Wenn du denkst, dass das Werk in Gefahr ist, bete Herr, steh am Steuer. Führe uns durch die Krise, bringe uns sicher in den Hafen. Haben wir nicht Grund zu der Annahme, dass der Herr uns triumphierend hindurchführen wird? Brüder, haben wir nicht eine Krise nach der anderen über das Werk kommen sehen und hat der Herr uns nicht hindurchgeführt und zur Ehre seines Namens gewirkt? Könnt ihr nicht an ihn glauben? Könnt ihr das Werk nicht in seine Hände legen? Ihr könnt mit eurem begrenzten Verstand nicht das Wirken der gesamten Vorsehung Gottes oder die Vorsehung Gottes in ihrer Gesamtheit verstehen. Lasst Gott sich um sein eigenes Werk kümmern. Es gab einen ganz berühmten Fall in der Adventgeschichte, ich gehe jetzt nicht ins Detail. D.M. Kenwright, vermutlich haben einige schon davon gehört. Es ist interessant, dass es eine Vision gab. Ellen White bekam eine Vision, in der es um ihn ging und es ging wieder um ein Schiff. Sie sieht ihn auf einem Schiff, von dem er, Kenwright, sagt, dieses Schiff ist doch von Würmern zerfressen. Das wird niemals in den Hafen kommen. Es fährt auf dem falschen Kurs. Da drüben aber gibt es ein Schiff, das viel stabiler gebaut ist. Ich werde jetzt ins Wasser springen, dort rüber schwimmen. Ich möchte auf dem Schiff weiterfahren. Da haben wir wieder diese Metapher von dem Schiff. Und da beschreibt dann Ellen White, er ist auf diesem scheinbar wurmzerfressenen, wurmstichigen Schiff, dass der Kapitän kommt und sagt dann zu ihm, ich werde nicht zulassen, dass du dieses Schiff verlässt. Das andere Schiff da drüben, das ist wirklich zerfressen. Das wird den Hafen nicht erreichen, sondern vorher zerschellen. Ich will, dass du hier bleibst. Wer die Geschichte von ihm kennt, weiß, dass er leider das Schiff verlassen hat. Er ist zu einer anderen Glaubensgemeinschaft, ich erwähne jetzt nicht welche, möchte niemanden denunzieren, er ist zu einer anderen Gemeinschaft gegangen, war dort nicht wirklich einflussreich. Die Gemeinden, um die er sich kümmerte, sind verkümmert. Er hatte viel Zeit zum Schreiben dadurch und er hat dann Bücher gegen die Adventgemeinde geschrieben. Eine traurige Geschichte. Hier kam in der Vision wieder dieses Bild vom Schiff auf. Und dort wurde von dem Kapitän Gott ganz deutlich gesagt, es mag dir unsicher erscheinen, aber dieses Schiff hier wird sicher ankommen. Ich wünsche euch, dass ihr das vor Augen habt, wenn ihr mit dem Schiff nicht zufrieden seid. Wenn es irgendwo knarrt im Gebälk, wenn ihr an der Pumpe steht und ihr merkt, wie in der Kindergeschichte, dass ihr nicht genügend Kraft habt, um diese Pumpe weiter zu bedienen. Wenn ihr das Gefühl habt, es kommt so viel Wasser rein, dass es untergehen wird, vertraut, dass Gott am Steuer steht. Betet einfach, dass er sich darum kümmert, dass das Schiff sicher und zuverlässig ankommt. Bin fest davon überzeugt, das wird geschehen. Wenn wir auch ankommen wollen, müssen wir an Bord bleiben. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.